Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir mal über Cantona-Yoga, eine Yoga-Richtung, die mir auch noch nicht so geläufig war. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, lieber Dominik, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
Hallo, liebe Jule, ich freue mich ganz arg, heute hier zu sein und bin gespannt, welche Fragen alle hier auftauchen.
Ja, also als erstes, wer bist du denn? Dass wir vielleicht mal so ein kleines Bild zu dir bekommen.
Das Bild zeichnen. Genau, ich bin der Dominik, bin hier in Stuttgart und habe hier mich mit Cantona Yoga beschäftigt. Ich habe Yoga für mich gemacht, so wirklich beruflich, um mal abschalten zu können. Bin dann eine Stunde rein, zufällig gekommen, Anführungszeichen, und wollte dann immer tiefer ins Yoga eintauchen, weil es mich so fasziniert hat von Anfang an und habe dann gemerkt, unsere Stunden, die helfen dir gar nicht tiefer einzutauchen. Und deshalb habe ich eigentlich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Also um eigentlich selber tiefer einzutauchen. Und kam dann in Stuttgart zu Cantona Yoga. Und das ist seitdem mein, ja, kann ich sagen, Zuhause, mein yogisches Zuhause. Und unterrichte das auch hier in Stuttgart.
Ja, spannend, weil das ist ja so ein Stil, von dem hat man jetzt, glaube ich jedenfalls, noch nicht so viel gehört, ne? Ist der relativ neu oder was bedeutet das denn, Cantona Yoga?
Genau, also ganz neu ist der Stil nicht. Hier in Deutschland ist da die letzten Jahre ein bisschen bekannter geworden. Zu deiner Frage, also, was heißt Cantona? Cantona ist ein Ort im Bundesstaat New York, also nördlich von New York. Und da ist die Gründerin und die entwickelt den Stil seit über 45 Jahren.
Auch Ach, mit doch schon Lehrern. Lange. Ja.
Genau, also es gibt schon eine Weile. Hm. Und der Stil ist da erst bekannt geworden, als eine Lehrerin von ihr in New York selber ein Studio eröffnet hat. Und dann wurde es echt bekannt. Weil wenn du was in New York machst und dich da ein bisschen durchsetzen kannst, dann ist es in die ganze Welt gegangen und seitdem gibt es auch verschiedene Cantona-Yoga-Lehrer in verschiedenen Ländern. In Deutschland sind wir jetzt auch immer mehr, auch dank diesen Online-Formaten durch die Pandemie. Gab es ganz viele Kurse ja auch online und man konnte dann auch für seine Qualifizierung Online-Formate mitmachen. Und davor musstest du noch immer die Trainings machen und einmal zu der Gründerin, zu Nevin Mishan, rüberfliegen. Und das war bei mir noch 2019. Da war ich noch drüben und habe da meine Zertifizierung abgeschlossen. Und Cantona ist einfach der Name von dem Ort, wo sie es entwickelt hat, weil die Nevin sagt, es ist immer gut, dass wir wissen, wo stehen wir eigentlich? Wo sind wir denn in Raum und Zeit? Hm. Viele Menschen sind verloren, verloren vielleicht im Leben, verloren vielleicht an einem Ort. Und so ist es ganz pragmatisch, wo stehst du einfach?
Hm. Und warum hat sie das entwickelt? Wie ist sie da drauf gekommen?
Genau, die Nevin, die kam 1954, ist die in Ägypten geboren und kam dann mit 3 Jahren in die USA, kam nach New York und hat dort Geschichte und vergleichende Religionswissenschaften studiert und kam mit Yoga und der Meditation in Berührung und kam auch, also gerade New York und Chinatown, das sind einfach auch, da ist viel von diesem taoistischen Wissen und der chinesischen Medizin präsent. Hm. Also kam sie relativ früh in Kontakt mit verschiedenen Möglichkeiten, Yoga, TCM, Taoismus und hat sich dann auch für die religiösen Sachen, für die mystischen Sachen, für die mythologischen Sachen interessiert und hat daraus immer schon ein eigenes System entwickelt. Und ihrem Beweggrund war schon, diese mystische Erfahrung zu machen. Also die Frage, warum sind wir hier? Was wollen wir hier im Leben? Hm. Und sie hat Yoga entdeckt als wunderbaren Übungsweg, der Körper, Atem und Geist mit einschließt und hat geschaut, was brauchen wir denn heute? Was braucht der westliche Mensch? Was braucht der moderne Mensch? Und die Asanas, wie wir sie auch praktizieren im Katuna-Yoga, die sind eben inspiriert von, klar, Hatha-Yoga, ganz viel Iyengar-Yoga. Und die Ausrichtung ist ein bisschen anders. Die Ausrichtung ist zum Beispiel so, dass wir an geometrische Formen der heiligen Geometrie uns anpassen und die dann bestimmte Organe oder Organkreisläufe ansprechen. Wir beugen zum Beispiel im Hund meistens die Beine, ja, weil die Nieren verfügbar sind. In anderen Stunden werden die Beine gestreckt.
Ja. Aha, macht ihr auch so eine kleine Fibonacci-Folge im Körper? So eine kleine Spirale?
Ja, die Fibonacci-Folge an sich jetzt nicht. Was du ansprichst, ist ja, wer dann so Fibonacci kommt, ja, dem goldenen Schnitt noch näher und da spielt man so. Also, was du ansprichst, das ist die Schönheit in der Natur finden wir in der Mathematik und in Wien hat eine Sprache gewählt, die universell ist. Und die Mathematik ist eine universelle Sprache. Wenn wir sprechen jetzt hier auf Deutsch, ich habe ganz viele meiner Ausbildungsinhalte auf Englisch gemacht und das bedeutet was anderes. Mhm. Also die große Frage, was bedeutet Mind?
Ja.
Spirit, Soul. Und eine mathematische Sprache ist dann ähnlich. Und die Fibonacci-Folge nicht. Die haben wir das nicht drin. Aber wir haben die Zahlen von 1 bis 19 drin und die sind bei uns organisiert in einem magischen Quadrat. Und mit diesem magischen Quadrat mache ich zum Beispiel auch eine Ausrichtung von der 1.
Ach, das ist ja spannend. Erzähl mal.
Da erzähle ich dir gerne was. Das magische Quadrat, auch Loshu-Quadrat genannt, sind die Zahlen von 1 bis 9. Und die sind so angeordnet, dass die Senkrechte, die Waagrechte und die Diagonale die Summe 15 ergibt. Mhm. Und das ist ein alter Kompass, Loshu, da gibt es auch eine Legende dazu. Und heutzutage ist es noch bekannt als im Feng Shui. Da werden die Räume eingerichtet in diesem Bagua-Quadrat und da haben verschiedene Räume oder Bereiche auch von der Wohnung eine unterschiedliche Qualität. Und so ist es auch im Körper. Wir haben 3 Stockwerke im Kellerraum, das wäre mein rechtes Bein, mein linkes Bein, mein drittes Bein. Wir haben 3 Stockwerke im mittleren Bereich.
Bein? Bitte? Welches dritte Bein?
Welches dritte Bein? Gell? Da kommt schon wieder was Neues, wenn eine Katuna-Yoga um die Ecke. Ich würde noch schnell das Haus fertig machen und dann sage ich auch ja, Bein, oder?
Okay, Steißbein.
Ja. Mittleres Stockwerk, rechte Hand, linke Hand, dritte Hand, Wohnquartiere, Behausung unserer lebenswichtigen Organe. Und dann dritter Stock, unser Dachgeschoss, rechtes Auge, linkes Auge, drittes Auge. Das wäre sowas wie Schlafzimmer, Observatorium. Und wir haben also verschiedene Räume und das dritte ist in uns hineingefaltet. Wir kennen oft das dritte Auge aus klassischem Yoga. Da wird vom dritten Auge auch ein eigenes Chakra zugeordnet. Wir sprechen weniger von Chakren. Das dritte Bein wäre deine dritte Wurzel, deine Anbindung hier an diese Welt, deine Erdungsschnur. Mhm. Beckenboden, Perineum, die Verlängerung der Wirbelsäule zur Erde, ist jetzt kein physisches Bein, aber wir nutzen das, um zu zeigen, wir sind einfach mehr als dieser Körper. Und wenn ich mich an die Erde hier andocken möchte, dann erde ich mein Beckenboden, Perineum. Und das ist das Tor, die Tür, um auch wirklich hier zu verkörpern. Viele, die machen eine Praxis und wollen sich entkörpern. Wir wollen, dass du dich wieder verkörperst und dass du dich wirklich verkörperst. Und da ist die Erdung wunderbar. Mhm. Also wir erden ganz oft das Beckenboden und das Perineum.
Ja, aber wir haben ja alle das Gefühl, dass wir einen Körper haben. Warum müssen wir uns noch mehr verkörpern?
Genau, wir haben den Körper. Oft ist es so, dass die Menschen in Gedanken sind. In Gedanken über die Vergangenheit, über die Gedanken der Zukunft, vielleicht über Ängste oder Sorgen oder auch, was schenke ich denn jetzt noch irgendwelchen Leuten? Also wir sind oft in Gedanken. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist verlagert in diesen mentalen Raum. Und im mentalen Raum spüre ich meinen Körper anders. Und darum ist ja die Yoga-Praxis oder auch also die Hatha-Yoga-Praxis so wunderbar, weil sie den Körper mit in diese spirituelle Praxis mit hineinnimmt. Mhm. Und wenn du in Gedanken bist, spürst du nicht den Körper. Der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Der Körper ist immer präsent. Und deshalb spüre ich es im Körper leichter. Und wenn ich das magische Quadrat als Karte habe, habe ich wie so, kennst du sicher Bodyscan, aber habe ich immer 9 Quadranten und die kann ich mit meiner Aufmerksamkeit bereisen.
Mhm. Okay. So, erzähl mal, wie geht das?
Das Bereisen, ja.
Ja, durch die ganzen 9 Sachen. Und in welcher Reihenfolge?
Genau. Wir können gleich eine Übung dazu machen, auch für die Leute, die am Podcast zuhören, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Machen wir eine Reise durchs magische Quadrat.
Ja.
Das Körperhaus mit unseren neuen Räumen.
Okay.
Yeah.
Dann starten wir. Komm erstmal in eine Sitzposition. Wenn du jetzt auf dem Stuhl sitzt, such eine aufrechte Position von deinem Oberkörper und schließ für einen Moment die Augen. Die Hände kannst du gerne auf die Oberschenkel ablegen. Mit den Handflächen nach unten, wenn du mehr Erdung möchtest. Mit den Handflächen nach oben, wenn du dich öffnen möchtest und in diese Weite der kleinen Meditation, die wir gleich machen, eintauchen möchtest. Schließ die Augen. Mit der Einatmung pulsiere mit der Kopfkrone nach oben. Mit der Ausatmung erde die Sitzbeinhöcker schwer und das Beckenboden, das Perineum geerdet. Und nutze deine Vorstellungskraft und deinen Atem, wenn du mit der nächsten Einatmung dich noch mehr nach oben ausdehnst, mit der Aufmerksamkeit so weit nach oben kommst, in den Himmel, Mitte des Universums, Nordstern. Stell dir vor, wie von der Mitte über dir ein goldener Lichtstrahl sich nach unten verlängert, durch die Kopfkrone, Mitte des Kopfes, Mitte der Kehle, Brustkorb, Bauchraum, deinen Körper, beim Dammbereich, Perineum wieder verlässt, durch den Boden, die Erde hinab bis zum Erdmittelpunkt dich verankert. Und du atmest und bewegst dich an diesem gedachten goldenen Lichtstrahl, deine innere Linie, deine innere Lotlinie, damit du wieder im Lot bist. Deine Axis Mundi, dein Tai Chi, so viele Namen für das Gleiche. Mit der Einatmung wachse nach oben, mit der Ausatmung sinke tief. Und stell dir vor, wie von oben sich um diesen goldenen Lichtstrahl herum ein goldener Faden fädelt, das Harte, die Achse, das Weiche, der Yin, der Faden, der Lebensfaden, dass wir den Faden nicht verlieren, und fädel ihn nach unten zu deinem Beckenboden, Perineum, zu deiner Nummer 1, wo das Leben beginnt, dein innerer Heizungskeller. Tief im Winter, wenn wir uns das Feuer machen, das Leben wieder neu entsteht. Wander nach rechts oben, rechtes Auge, rechtes Ohr, rechte Seite vom Kopf, der Nummer 2. Wenn du zurückblickst, reflektierst, am Ende des Tages, was heute alles Wunderbares passiert ist, du schaust, welche Ziele du vielleicht erreicht hast, was dir möglich war und wann nicht. Und wander über den Rücken zur linken Schulter. Linke Arm, linke Hand, die Nummer 3 im magischen Quadrat, im Katona-Yoga. Die Nummer 3 hält dein Potenzial und deine Möglichkeiten. Mehr die familiäre Seite, der Familienflügel, Beziehungen, der Kontakt zu dir. Die Seite des Herzens. Und wander mit dem goldenen Faden weiter nach links oben, linkes Auge, linkes Ohr, linke Seite vom Kopf. Wenn du die Vision des Morgens hast, die Sonne aufgeht, die Vögel zwitschern und dich fragst, was ist heute alles möglich? Und die Gedanken weit werden. Und wander der Aufmerksamkeit zur Nummer 5 hinter deinem Brustbein. Die Mitte zwischen oben und unten, rechts und links, vorne und hinten, Kreuzungspunkte deines Bewusstseins. Wenn du die innere Mitte besetzt, die ruhende Radnabe, die Leere, dann kann alles um dich herum passieren, was eh passiert, und du bist und bleibst regungslos in der Stille in dir. Und du reagierst nicht mehr auf die Umstände, sondern bist angebunden und verwurzelt in dir selbst. Wander weiter zur rechten Hüfte, rechtes Bein, rechter Fuß, der Fuß der Welt, wenn du mit dem richtigen Fuß morgens aufstehst und die Dinge angehst, mit dem rechten Fuß voranschreitest, das Risiko eingehst. Und fühle in den Raum der rechten Schulter, rechter Arm, rechte Hand, die Nummer 7, die Behausung der Leber auf der rechten Seite, die Weltseite, deine Arbeit, dein Büro, dein Arbeitszimmer, aber auch die Hand geben, einen Vertrag beschließen mit dir selbst und der Welt. Und über den Rücken wanderst du zur linken Hüfte, linkes Bein, linker Fuß, die Nummer 8 im magischen Quadrat. Unten links das Lunare des Lunaren, tiefes Wasser, altes Yin, die mütterliche Wurzel, die tief reicht und dich verankert, die Willenskraft, dieser Lebenswillen. Und wander nach oben, Mitte des Kopfes, die Nummer 9, dein Observatorium, wo du die Sterne beobachten kannst. Und spüre in deinen ganzen Körper. Du kannst den Körper verlassen über den Schornstein, was die Fontanelle ist, also dieser weiche Punkt, als du noch ein Baby warst, und von oben betrachtet den ganzen Körper wahrnehmen, die Zehen. Die 10 ist die 1 auf der nächsten Ebene. So ist es ein Körper. Du bist in einer Wohnung und in einem Haus, in einer Stadt, in einem Land. So geht es immer weiter. Ruhe in diesem Einssein mit dir. Du bist mehr als die Summe dieser 9 Räume. Senk langsam dein Kinn Richtung Brustbein. Öffne sanft die Augen, lass den Blick sich klären und wir sind wieder da. Die kleine Übung, magisches Quadrat und die Reise durch das magische Quadrat.
Spannend, vor allem, weil das so durcheinander geht, ne?
Genau. Das geht erst nach unten, nach rechts, oben. Ja. Und dadurch bleibst du präsent, da bleibst du da. Wenn es zu mechanisch geht, dann verliert man sich, wenn man weiß, was kommt denn als nächstes. Und hier bin ich hochpräsent und immer im gegenwärtigen Moment.
Ja, interessant. Und wie macht ihr das dann? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit sowas in deiner Stunde anfangen, was würde sich dann da so ungefähr anschließen? Oder was wird denn in der Stunde alles so gemacht? Geht die dann auch so durcheinander?
Die Stunde durcheinander? Nee, also wenn du in eine Katona-Klasse kommst, dann wird, was du es siehst, du wirst erstmal sehen, es wird heller sein, das Licht wird an sein. Man kann schon Kerzen anmachen, aber es geht wirklich, dass ich sehe, was passiert. Okay. Dann wird keine Musik laufen bei den meisten,
ja,
damit ich hier bleibe. Eine Musik kann dich ins Außen führen, dich wieder ablenken und ohne Musik bleibe ich hier. Nach so einer Sequenz könnten wir dann zum Beispiel in Katze Kuh starten und den Sonnengruß, den man klassisch am Anfang hat, den gibt es auch im Katona-Yoga. Aber es ist oft, was war das? Aber es ist oft im Katona-Yoga, dass wir Katze Kuh nehmen und dadurch dieses Feuer in der Leiste entfachen. Und wir machen oft immer wieder die gleichen Übungen, weil durch die Kraft der Wiederholung komme ich viel präziser, habe eine viel genauere Körperschulung und erkenne auch meine Muster, die ich dann im Alltag habe. Und dann würden wir vielleicht weitermachen, auch mit dem herabschauenden Hund, gehen dann durch eine Hatha-Yoga-Sequenz. Dann gibt's einer, der hat Schwierigkeiten mit einer Position und kommt da nicht so ganz rein. Und dann würde ich sagen, so, jetzt geht mal alle raus aus dem herabschauenden Hund und heute kommt irgendein Name, der Peter. Der Peter darf bei mir in die Mitte kommen und das ist nie eine Beurteilung. Das ist nie, dass ich irgendwelche Fehler zeige, sondern ich möchte jeder ist dann in dem Moment Peter und schaut dann zum Beispiel zu. Und dann gucken wir uns an, wie der Peter denn den Hund hält. Wie hältst du die Asana zusammen? So wie du die Asana zusammenhältst, so wirst du wahrscheinlich auch dein Leben mehr zusammenhalten. Mhm. Arbeitest du mit den Beinen oder arbeitest du mehr mit dem Oberkörper und mehr mit den Armen? Und dann würde ich einen Gurt nehmen, würde ihn um das Becken gehen und würde mich nach hinten lehnen, sodass er mehr Stabilität im herabschauenden Hund erfährt. Dann wird eine zweite Person kommen, die wird dann seine Oberarme nehmen und die Achseln zur Mittellinie drehen, damit die Lungen in die Verfügbarkeit, in die Zukunft kommen und er mehr Raum hat für seine Lungen und in dieser Asana durchatmen kann. Und das wäre dann zum Beispiel eine Sequenz und alle könnten auch zuschauen, es würden vielleicht welche helfen und dann würden wir alle zurückgehen auf die Matte und würden den Hund nochmal so praktizieren, wie man gerade gesehen hat.
Mhm. Aber das sind ja auch ganz andere Bilder, die du da jetzt gerade malst.
Genau. Das ist eine nächste, ein nächstes Gewürz, mit was Kadona Yoga kocht.
Ja.
Wir verwenden Metaphern, die Praxis informieren und die auch die Menschen verstehen. Sanskrit ist wunderbar. Wir sagen jetzt die Asanas nicht in Sanskrit an und wir verwenden jetzt auch nicht traditionelle oder klassische Bilder aus dem Hinduismus, sondern es ist natürlich das Daoismus-Bezugssystem und die in der chinesischen Medizin oder die Daoisten, die sind sehr pragmatisch. Bei vielen Sachen pragmatisch und sie wählen pragmatische Bilder. Also ich spreche nicht von dem Körper als Tempel der Seele, sondern vom Körper als Haus. Oder dein Körper ist ein Fahrzeug. Wenn du in Katze Kuh, dann gibt es auch mal Gas und dann kannst du auch mal Katze Kuh schneller machen, um mal aus der 30er-Zone auf die Autobahn zu geben. In Deutschland gibt es auch kein Tempolimit, um mal Vollgas zu geben, zu schauen, was dann geht. Das sind andere Metaphern. Eine Metapher dient immer dazu, dass du eine Idee verstehst. Dass nicht, wenn ich ein Sanskrit-Wort nehme, hört sich das immer wunderbar und schön an und das ist toll, kann dich aber auch so ähnlich wie die Musik in eine Exotik ziehen und dich vielleicht am Wesentlichen vorbeischrappen lassen, weil du denkst, ah, das ist ja so schön aneinander. Ja, was ist das? Das ist Glückseligkeit. Was ist das? Das ist Lebensfreude. Wie spüre ich Lebensfreude in mir? Was bedeutet das? Und die Sprache, wir sind in einem deutschsprachigen Raum aufgewachsen und darum ist es so wichtig, dass ich eine Sprache verwende, die du auch unbewusst, die deine tiefsten Strukturen, die du hast, auch anspricht und dich auch dort informiert und auch abholt. Also da ändern sich die Metapher immer nach Schüler, nach Land, manche bleiben gleich.
Klingt auch fast ein bisschen wie, als würdest du eine Geschichte erzählen dann, ne?
Ja, jede Metapher ist eine kleine Mini-Geschichte und das Leben ist eine große Geschichte und unser Verstand erzählt sich ja eh ständig irgendwelche Geschichten, gibt dem drei Worte und dann macht daraus eine Geschichte, Apfelbaum, Gras und Hund und schon haben wir eine Geschichte im Kopf. Das heißt, sobald wir Worte verwenden, passiert eine Geschichte und eine kleine Geschichte zu erzählen, ist wunderbar, um eine Asana aufzubauen. Also wenn du eben tiefen Ausfallschritt stehst, sage ich zum Beispiel, das hintere Bein, der hintere Fuß ist dein Anker. Dein vorderes Knie ist dein Ruder. Du machst dich auf, die Wirbelsäule ist der Mast und deine Lungen sind die Segel. Und du setzt jetzt Kurs zu deinen Zielen hin. Atme tief ein und aus und nimm Kurs auf, was dir wirklich am Herzen liegt.
Ach, wie schön. Ja. Das gefällt mir auch gut.
Ja, das freut mich. Und manche von den Metaphern, die sind vielleicht schön, manche sind einfach auch ganz pragmatisch.
Ja, also man hat direkt, man weiß eigentlich sofort, was man machen muss, ne? Man stellt sich dann vielleicht das Boot vor und ein Mast ist ja nie krumm. Der ist ja, also wenn er okay ist, ist der ja meistens gerade, ne? Dann versucht man wahrscheinlich automatisch, sich ein bisschen mehr aufzurichten, ne?
Absolut. Bilder informieren unseren Körper. Wenn wir jetzt Bilder sagen, jetzt fühl dich groß, weit und leicht, oder stell dir vor, wie ein Luftballon in alle Richtungen sich dreidimensional aufbläht und aufbläst, dann verstehen wir das sofort. Und darum geht's, dass man versteht, um was geht es. Wir können schwierige Ansagen machen, die sicher anatomisch total korrekt sind. Nur die Frage ist, versteht das auch der Schüler?
Ja, wahrscheinlich eher nur richtig Fortgeschrittene dann, oder? Also holt die Cantona-Klasse Nee, Katona, ne? Holt die Katona-Klasse dann auch die Anfänger ab? Oder ist das dann absolut was für Fortgeschrittene überhaupt noch?
Ja, in meinen Klassen sage ich gerne, fast schon so ein Running Gag, so, Katona-Yoga ist basic. Das ist die gute Nachricht. Die negative Nachricht ist, es ist basic. Wir machen nur basic, basic, basic. Und drum kann es auch jeder Anfänger machen. Wir machen die Asanas präzise. Wir machen sie ganz genau und haben wenige. Wir haben nicht die Vielzahl der Asanas, sondern wir haben die Asanas durch Übung und Wiederholung. Und durch Wiederholung kommen wir immer wieder dazu, dass wir den Hund verfeinern. Und drum kann es auch ein Anfänger machen, weil wann hast du denn eine Stunde, wo alle aus der Position rausgehen, der Lehrer in die Mitte geht und nochmal eine Asana aufbaut und nochmal erklärt? Ja. Das haben wir meistens nicht, außer es ist wirklich ein Anfängerkurs oder ein Workshopkurs. Ja, genau. Das ist oft auch wie so ein Workshop-Charakter bei vielen. Mhm. Und drum ist es immer eine All-Level-Klasse. Drum ist es immer eine Anfängerklasse. Und das ist das Relativitätsgesetz des Lebens. Es geht immer leichter und es geht immer schwerer. Mhm. Und so kann ich es. Je präziser ich das mache, je mehr ich in meinem Körper, in diesen neuen Räumen, die ich beliebig klein, beliebig groß machen kann, überlagern kann, je mehr ich da ein Körpergefühl reinbekomme, desto schwieriger wird das. Eine fortgeschrittene Yoga-Praxis ist, wie schnell orientiere ich mich in einer Asana. Mhm. Nicht, welche fancy, freaky Asanas mache ich, dass ich sie auf Social Media stellen kann.
Ja, das ist gut, dass wir das nochmal sagen, ja. Das sage ich auch immer.
Ja. Ja, Yoga ist für die Menschen da und Yoga ist der Hausputz. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie ihr Haus putzen. Wenn du 8 Stunden am Tag eine Asana-Praxis machst, das tut deinem Körper nicht gut. Ja. Du solltest schon wissen, manche verwechseln dann Yoga mit ihrem Leben und das Leben, Yoga ist eine Technik, ist eine Möglichkeit, wie du dein Haus putzt, wie du Energie bekommst durch eine Atemarbeit und wie du deinen Geist klärst, wie du offen und weit wirst durch eine Meditationspraxis. Hm. Und Haus zu putzen heißt, wie kann ich denn meine Toiletten spülen? Die Toiletten sind die Nieren im Katona-Yoga. Wie spüle ich die Toiletten? Indem ich natürlich eine Vorbeugenpraxis mache. Hm. Zum Beispiel, wie mache ich die Fenster auf? Indem ich meine Ellbogen greife und die Arme über den Kopf nehme. Und dann sind die Lungen, also meine Fenster sind, die sind offen. Ich habe mehr Kapazität, ich habe mehr Energie, ich habe wieder Kraft, nach draußen zu schauen.
Also ihr guckt eigentlich nach den Organen und ordnet denen irgendwelche Funktionen zu.
Also genauso kann man sagen, im klassischen Yoga sprechen wir oft von Chakren. Und die haben auch bestimmte Bedeutung, die haben ja auch psychologische Bedeutungen. Und im Katona-Yoga sind die Organe das Zentrale, weil die chinesische Medizin ja dahinter steckt. Und das heißt, wir können den Organen, können wir den Jahreszeiten zuordnen. Das kennen einige sich aus dem Yin-Yoga, dass wir jetzt in der Winterpraxis vor allem die Niere und die Blase ansprechen. Hm. Und die Nieren sind zum Beispiel die Herrscher über das Wasser des Körpers. Und das Wasser des Körpers möchte bewegt werden. Wenn das Wasser in der Pfütze sich sammelt, dann ist es anfälliger für Keime und Bakterien. Und so ist es in der chinesischen Medizin kein mehr oder gesundes Wasser. Und gesundes Wasser möchte immer bewegt werden und gereinigt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass die Nieren gespült werden, auch in der Praxis. Und so hat jede Asana, ist ja immer alles drin. Du machst ja keine Asana, da fehlt plötzlich eine Leber. Es ist immer alles drin. Aber jede Form, die du einnimmst, hat eine Funktion. Und das wäre eine weitere Metapher im Katona-Yoga. Wir sagen oft, was Origami fürs Papier ist, ist eine Asana-Praxis für den Körper.
Aha.
Ich falte und entfalte. Und wenn die Ecken passen, haben wir eine Freude. Und wenn die Ecken passen, dann kann das Origami-Boot auf dem großen Ozean des Lebens fahren. Und so ist bei unserem Körper auch.
Toll. Und du hast mir vorher erzählt, dass ihr beim Katona-Yoga kein Shavasana macht.
Das finde genau, ich manche machen kein Shavasana und zum Beispiel bei mir gibt es immer die Möglichkeit, man kann Shavasana machen oder ich biete auch immer eine restaurative Asana an. Das kommt daher, dass es jetzt bei der Naveen Mishan und auch bei Lehrern von von ihr, die werden es oft nicht anbieten, weil Shavasana ist eine, die sagt es ganz direkt raus und sagt, Shavasana heißt die Stellung des Toten. Was möchtest du denn mit dem Leichnam? Wir sind lebendig. Und die bietet deshalb eine restaurative Asana an, weil eine restaurative Asana eine Funktion hat. Die kann wieder deine Nieren anfühlen. Die kann mehr und mehr, wenn du einen unterstützten Fisch hast, zum Beispiel, deine Körpervorderseite öffnen. Und das Liegen auf dem Boden war traditionell die Vorbereitung ja auch auf den Tod, die Vorbereitung der Schlaf, der kleine Tod oder letztendlich dann auch auf die Wiedergeburt. Und das auch zu üben, dass man üben kann, loszulassen. Hm. Und das ist was, was in unserer westlichen Kultur auch manchen Angst macht. Mhm. Wirklich loszulassen, in sowas einzutreten. Und das ist der Grund, warum manche sagen, ja, lieber eine restaurative Asana, die noch eine Funktion hat, eine organische Funktion, als Shavasana. Für mich hat das auch viel mehr diesen integrativen Effekt ja auch am Ende von der Stunde, dass ich wirklich in so eine tiefen Entspannung eintauche, weil das ja auch bei uns im Westen ja auch nicht da ist und auch in unseren Stunden merkst du sicher auch, merke ich ja auch, wie wohltuend das für viele Leute auch ist.
Hm, auf jeden Fall.
Ein pragmatischer Grund wäre noch, dass wir im Katona auch sagen, die Gemeinschaftsklasse, was ja eine Stunde ist, wird idealerweise ergänzt durch eine Praxis zu Hause, eine Home Practice. Hm. Und wenn ich zu Hause praktiziere, da kommen viel mehr diese tiefen Entspannungen auch mal nochmal zum Einsatz und viel mehr dieser restaurative Aspekt, dass ich zu Hause für mich was mache. Und wenn ich gemeinsam mit anderen spiele in einem Raum, ist mehr dieser Yang-Aspekt im Vordergrund, dass wir uns gemeinsam unterstützen und gemeinsam auch in diese aktive Form kommen.
Ah, okay. Und zum Entspannen muss man halt dann nach Hause gehen.
Genau, wenn du eine Praxis zu Hause hast, macht es viel mehr Sinn, weil du musst ja dann nicht mehr aufstehen, du musst dich dann nicht mehr aus dem Yoga-Studio heimbewegen. Und manchmal kennt man das am Ende von der Stunde, dass man denkt, ach, am liebsten würde ich jetzt liegen bleiben.
Ja, das stimmt. Und
noch einkuscheln. Genau, so wäre das ideal. Und ganz pragmatisch, es gibt keinen Katona-Lehrer, der sagen würde, du darfst kein Shavasana machen. Es ist nur, das wird die Funktion gefragt. Welche Funktion hat Shavasana und wo ist da der richtige Ort dafür?
Okay.
Und der richtige Ort und die Funktion idealerweise ist zu Hause auch wunderbar. Und wie gesagt, bei mir in jeder Stunde darfst du am Ende genauso Shavasana machen. Und ich leite auch immer beides an.
Ah ja, interessant. Und warum geht es beim Katona-Yoga nicht so sehr um Gefühle? Weil wir sagen ja ganz oft in den anderen Stunden, fühl mal rein, wie fühlt sich das an? Was hast du dabei für ein Gefühl? Kommt da ein Gefühl bei dir hoch?
Mhm. Gute Frage. Also dieses, wie fühlt sich das an? Die Ansage verwende ich auch und meint ganz viel auch dieses Körpergefühl. Und das andere sind ja nochmal unsere Emotionen, unsere Gefühle. Wenn wir beide uns jetzt, wie wir uns heute für den Podcast verabredet haben, treffen würden nach Gefühl. Ja, ich guck mal, wann ist die Juli online? Oh nee, war nicht online. Bei dir das Gleiche.
Gar nicht.
Wenn wir einfach online gehen und dann uns zufällig treffen, dann klappt es auch. Dann kann das auch sein, dann kommt ein spontanes Gespräch zustande. Nur wenn ich was planen möchte in Raum und Zeit, ist es eine Freude, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind.
Mhm.
Und das hat ganz viel zu tun mit, wie organisiere ich mich im Raum und Zeit. Und Gefühle sind wunderbar, sind aber auch oft abhängig von der Außenwelt. Wenn ich da im Stau stand, wenn ich an der roten Ampel stand, wenn mich jemand beim Auto geschnitten hat, also Autofahren ist ein Lieblingsbeispiel, wo man hier diese Gefühle hat, dann fühle ich mich eher unangenehm und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich mehr negative Gefühle habe. Wenn mir was Schönes passiert ist, wir im Urlaub sind am Wochenende, dann habe ich eher wahrscheinlich gute Gefühle. Das heißt, Gefühle sind bei uns oft gekoppelt an äußere Umstände.
Ja.
Und deshalb kann ein Gefühl als Wegweiser auch eine Gefahr sein, weil ich dann, wenn ich schlecht drauf bin, sage ich eher zum anderen Menschen was ich danach bereue.
Okay.
Die Frage ist nicht, nehme ich Gefühle für eine physische Körperpraxis. Ich stehe gefühlt im rechten Winkel. Mhm. Gefühlt bin ich, das ist für eine Körperpraxis, Gefühle haben eine andere Funktion. Also in der Körperpraxis dann nehme ich einen Block und stelle mir den Block hinter meine Wade, hinter meinen Unterschenkel und schaue, sind das ungefähr 90 Grad. Dann habe ich ein Werkzeug verwendet, um das zu erkennen. Und die Gefühlsarbeit, das Ganze, was mit Gefühlen zu tun hat, hat ja viel mit Energie zu tun. Und das ist die ganze Atemarbeit, die noch dabei ist. Aber es geht immer eher darum, das erstmal zu klären, nicht abhängig zu sein von äußeren Bedingungen, damit meine Gefühle eine Achterbahnfahrt sind, sondern dass ich eher Gefühle von innen heraus verwirkliche, die ja immer da sind. Ruhe, Frieden, Stille. Wenn mein Herz
immer da sind, sagst du so schön.
Dann habe ich wirklich Lebensfreude. Also es geht eher um bedingungslose Gefühle und tiefe Gefühle.
Aber die muss man ja erstmal rausholen können. Du sagst zwar, die sind immer da, aber viele entdecken die jetzt nicht jeden Tag.
Nee, genau. Der Alltag ist auch nicht die beste Möglichkeit, weil da sind wir ja so in diesen, wir reagieren drauf.
Ja.
Wir reagieren auf die Außenwelt. Und das wäre diese polare Welt. Das wäre im Katuna-Yoga die Nummer 2, was wir verharten, rechts oben. Ich sehe im Außen, was passiert, und ich reflektiere und ich reagiere nur drauf. Und dieses Reagieren in diesem Polaren hilft uns nicht weiter, um was zu entwickeln.
Okay. Toll. Also ist wirklich interessant.
Dann hast du jetzt sicher jetzt vielleicht so eine Ahnung, was mich da seitdem fasziniert hat, seitdem ich Yoga unterrichte.
Ja.
Unterrichte ich auch keinen anderen Stil mehr. Nicht, weil ich es nicht kann oder nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil das für mich so, das ist was immer lebendig bleibt und sich immer auch ein bisschen verändert.
Ja. Toll. Ich finde auch, das klingt sehr verständlich, wie du das alles so erklärst und beschreibst, ne? Also ich mache das auch nochmal mit. Das ist toll.
Yeah.
Ja, vielleicht interessiert es die anderen auch.
Ja,
und die kommen,
da bin ich ganz gespannt.
Katona-Yoga-Stunde, ja. Also bei uns, muss ich sagen, ist mir das noch nicht so unter die Augen gekommen.
Genau, also wenn man online schaut, da gibt es jetzt auf Katona-Yoga-Center gibt es auch Directory, die Katona-Yoga-Lehrer, die zertifiziert sind, und da findet man dann schon auch welche, und du findest nicht neben statt.
Okay. Man muss halt nur mal danach suchen. Man muss nur wissen, dass es sowas überhaupt gibt, damit man danach suchen kann.
Absolut. In unserer Welt, wo die stärkste Währung die Aufmerksamkeit ist, ist es wunderbar, dass du so einen Podcast machst, um den Leuten auch noch zu sagen, ach, schaut mal, das und das gibt's auch noch, und die Leute aus diesem vielfältigen Buffet auswählen können und schauen können, was ihnen schmeckt, was sie nährt, was ihrem Körper, ihrer Seele, ihrem Geist gut tut. Aber wie gesagt, man muss es wissen.
Ja, genau. Wenn man noch nie was davon gehört hat, kann man sich darum auch nicht kümmern, ne? Also, lieber Dominik, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns hier so einen schönen Einblick geschenkt hast.
Sehr, sehr gerne.
Das ist doch ein sehr schöner und sehr spannender Ansatz, diese Kantona-Yoga-Stunde. In der nächsten Stunde beschäftigen wir uns mal mit dem Rekel-Yoga. Auch mal was ganz Ungewöhnliches. Und wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, dann findet uns doch bei Instagram unter Yoga-Detektive mit einem Unterstrich oder den Dominik unter ke.dominik. Bleibt gespannt aufs nächste Mal. Bis dahin.